Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir haben eine dreiteilige Serie gestartet, wo wir ein bisschen aufzeigen wollen, wie du dich vorbereitest auf deine neue erste Klasse. Und da das Thema recht komplex ist, haben wir uns entschieden, drei Teile draus zu machen.
Genau. Im ersten Teil haben wir dann über die Rolle der Klassenleitung gesprochen, über den 0. Elternabend, die Einschulung, den Klassenraum und die Materialorganisation.
Genau. Beendet haben wir das Ganze mit der Einschulung und zwar mit dem, ich nenne es mal festlichen Akt, der stattgefunden hat. Und jetzt sind wir da, wo die Klassenlehrerin, sprich du, mit der neuen ersten Klasse das erste Mal in den Klassenraum gehst.
Genau, meistens ist es ja so, man hat noch ungefähr so 20 Minuten, 25 Minuten allein im Klassenraum mit den Kindern. In der Zeit holen die Eltern die Zuckertüten und Co. Und warten dann draußen, um die Kinder dann danach in Empfang zu nehmen. Für meine Planung für diesen Tag, die ist ja noch nicht abgeschlossen. Ich habe viele Ideen, ich bin unentschlossen. Ich bin auch nicht der Typ, der jedes Mal irgendwie dasselbe macht. Dementsprechend schwanke ich noch zwischen Bilderbücher. Ich habe irgendwie viele Bilderbücher zu dem Thema, zum Thema Einschulung, zum Thema Mut, zum Thema irgendwie Überwinden und Co. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir Mathematerien gemeinsam basteln in diesen 20 Minuten. Ich möchte, dass wir unser Klassenmaskottchen irgendwie gemeinsam kennenlernen und begrüßen. Ja, ich habe viel vor. Ich muss noch irgendwie sortieren und entscheiden am Ende, wie diese 20 Minuten am Ende gestaltet werden sollen.
Aber egal, wie sie gestaltet werden, du hast gesagt, die Kinder fordern ein, es muss Schule gespielt werden.
Genau. Also es geht nicht darum, nur nett da zu sitzen und zu entspannen und dass die Zeit vergeht, sondern deswegen finde ich es ganz smart, irgendwie eine Rechenkette mit den Kindern zu basteln.
Und du sagst Schule spielen bewusst, weil die Kinder ja ganz unterschiedliche Vorstellungen von Schule haben und diese ganzen Systeme, Routinen, Visualisierung, die du ja jetzt in den ersten Schulwochen einführen möchtest, noch gar nicht kennen. Also das heißt, du machst so ein bisschen so ein klischeehaftes Schulspiel, sag ich mal, versuchst aber schon die ersten Dinge zu etablieren.
Na, wir werden wahrscheinlich nochmal die Regeln erläutern, die wir beim Kennenlernen schon kennengelernt haben, also dieses gib mir 5 und wie melde ich mich leise, das werde ich irgendwie wieder aufgreifen und weiterführen. Ich bleibe dann, wie gesagt, konsequent und trotzdem wird die Zeit halt schön. Ich muss nur für mich noch final entscheiden, wie wir diese Zeit noch gestalten wollen.
Mhm. Gut, das hatten wir auch schon im ersten Teil gesagt. Wichtig, neben diesem Schulspiel und das Wiederholen der Regeln, wichtig soll sein, die Kinder sollen rauskommen mit einem positiven Gefühl und Freude an dem Tag gehabt zu haben.
Genau, es soll auf jeden Fall Vorfreude sein auf den nächsten Montag, was dann kommt. Auch wenn du sagst, irgendwie Schule spielen, habe ich jetzt das Bild irgendwie von Schule im 18. Jahrhundert oder so. So ist es ja auch nicht, sondern wir treffen uns im Kreis und wir werden irgendwie ein Gespräch irgendwie führen. Und dann ist die Frage, ob ich jetzt irgendwie vorlesen werde oder ob wir danach irgendwie was gemeinsam irgendwie für den Matheunterricht basteln. Also das heißt nicht irgendwie, ich stehe vorne an der Tafel und doziere irgendwie für 20 Minuten. So ist es nicht. Aber die Kinder möchten gerne sehen, dass sie nicht mehr in der Kita sind. Sie wollen irgendwie, es ist die Einschulung, die gehen in die Schule. Und wenn sie jetzt nochmal irgendwie eine Runde basteln, dann denken sie, sie sind immer noch in der Kita. Und das möchten sie nicht.
Hm.
Das heißt, ich möchte nicht die Kinder enttäuschen. Ich hole sie ab und wir starten.
Kommen wir dann zu den Systemen, Routinen und so weiter. Du hast ja jetzt, sag ich mal, das Glück, in Anführungsstrichen, eine erste Klasse zu übernehmen. Und die Kinder, die ankommen, ist ja wie so ein Blankoblatt Papier, da ist noch nichts drauf geschrieben. Und du kannst mehr oder weniger das etablieren, was du möchtest, weil die Kinder ja noch gar nicht wissen, ja, wie Schule denn tatsächlich funktioniert. Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse übernimmt und sagt, ich will da auch ein eigenes System und Routinen und so einführen, die wollen wir ja auch ein bisschen mit den Folgen mit abholen. Was würdest du sagen von diesen Sachen, die du jetzt vorbereitet hast, was ist so einer der wichtigsten Bausteine? Also wenn jemand jetzt vielleicht schon in Klassen reingeht, die schon ihre eigenen Routinen vielleicht durch andere Lehrkräfte haben, was wäre so ja, der Kernpunkt, was sollte man als erstes
Ich glaube, der größte Hebel in Klasse 1 ist die Visualisierung. Also viele Probleme entstehen nicht, weil Kinder schwierig sind. Viele Probleme entstehen, weil Abläufe nicht klar sind. Und Kinder können nur das selbstständig machen, was wir wirklich sichtbar gemacht, erklärt, geübt und automatisiert haben. Und dann ist halt die Visualisierung wirklich hilfreich, damit jederzeit irgendwie klar ist, wo finde ich was. Was ist denn zu tun? Wie sind die Abläufe? Da darf man nicht sparen.
Okay, aber warum ist es so wichtig?
Ja, die Erstklässler können noch nicht lesen. Das heißt, ich muss mit Piktogrammen arbeiten. Ich verbinde meistens die Piktogramme trotzdem nochmal mit Text irgendwie. Das ist mein Spleen. Das muss nicht unbedingt sein in der ersten Klasse. Aber im weiteren Schulverlauf irgendwie ist es schon günstig, wenn alles auch verbalisiert ist. Viele Informationen können also nicht nur über Schrift quasi vermittelt werden, sondern man muss wirklich mit Bildern arbeiten. Viele Lehrkräfte, viele Kollegen oder auch Erwachsene denken oft, okay, das habe ich doch erklärt, warum können sie das nicht, warum machen sie das nicht? Das Problem ist aber, dass die Kinder zum einen vergessen, zweitens, sie können nicht alles hören, sie können auch nicht alles verarbeiten. Die Kinder haben vielleicht, waren vielleicht kurz abgelenkt und so weiter und so fort. Und deswegen brauchen wir sichtbare Orientierung, wo die Kinder sich langhangeln können und nicht ständig nachfragen müssen.
Was genau visualisierst du dann?
Für mich unverzichtbar fängt an der Tür morgens Ablauf irgendwie beim Ankommen, also Schuhe ausziehen, Hausschuhe anziehen, Jacke ausziehen, Frau Data begrüßen, Material rausholen und. Also dieses Ankommen, der Tagesablauf quasi muss einmal visualisiert werden, dass die Kinder wissen, was auf sie zukommt den ganzen Tag. Also von ich komme an, ich habe eine offene Lernzeit, dann kommt der Sitzkreis, dann kommt eine Deutschphase, eine Mathephase, eine Frühstückspause, eine Pause grundsätzlich, das Mittagessen und so weiter und so fort. Das muss irgendwie präsent sein, das muss visualisiert sein, dass die Kinder nicht ständig nachfragen, was haben wir jetzt, sondern dass die Kinder wissen irgendwie, was auf sie zukommt, ist enorm wichtig. Und das wirklich nicht mit Schrift am Anfang, sondern wirklich mit Bildern. Also das muss man sich als Lehrkraft im Voraus irgendwie vorstellen, welche Bilder helfen, dass die Kinder wissen, was jetzt kommt irgendwie.
Okay. So,
und ja, es ist ein, also für Mathe habe ich Zahlen und für Deutsch habe ich Buchstaben. Für Lesen habe ich ein Buch, für Sitzkreis habe ich irgendwie einen Sitzkreis. Also ich bin gerade pragmatisch veranlagt und es muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Man muss sie nicht irgendwie für teures Geld irgendwie kaufen. Man kann sie entweder selbst gestalten oder irgendwie sich selbst helfen. Aber wichtig ist, es soll Orientierung bieten und keinen Schönheitspreis gewinnen.
Was macht das dann mit den Kindern?
Es bringt Sicherheit. Also durch diese Vorhersehbarkeit bekommen die Kinder mehr Sicherheit. Die wissen, was kommt. Und wenn ein Kind weiß, jetzt kommt Mathe und danach Frühstück, dann gibt es erstmal keine Nachfrage, dann ist es klar, dann gibt es auch keine Diskussion, weil die Planung ist ja irgendwie festgelegt, die ist bekannt. Das entspannt einiges im Tagesablauf.
Was wären andere Dinge noch, die du visualisierst?
Arbeitsabläufe zum Beispiel. Also viele Lehrkräfte erklären Arbeitsaufträge und das ist in der ersten Klasse. Also wenn sie sich zwei Aufträge dann merken können, dann ist es schon ziemlich gut. Wir hatten schon viele Male, Steffen, das Thema Arbeitsspeicher, Gedächtnis und Co.
Kognitive Load.
Genau. Und wenn man das noch im Kopf hat, dann plus die ganze Aufregung, was ist Aufregung? Schule ist am Anfang enorm aufregend für die Kinder und das muss man auch im Kopf haben. Und deswegen visualisiere auch ich Arbeitswege, Arbeitsschritte, irgendwie Arbeitsaufträge. Ich visualisiere das Material, was benötigt ist. Wir bräuchten im Unterricht wahrscheinlich gar nicht sprechen. Für die Kinder wird es reichen, wenn sie sich die Sachen angucken, weil sie genau wissen, für Auftrag A, bei Auftrag A muss ich dies und das machen und dafür brauche ich folgendes Material, Schere, Kleber, was auch immer und so weiter und so fort.
Okay, also du zeigst dann auf, weiß ich nicht, das ist der Auftrag, das sind die Materialien, die du holen musst, dann wird gearbeitet, man kontrolliert und gibt dann die Sachen ab.
Genau, also wenn die Kinder sehen, okay, ich muss jetzt Arbeitsblatt A holen, die wissen, okay, das ist aus dem Fach A zu holen, weil diese Blätter A, die sind immer im Arbeitsfach. Das Fach für dieses ist da in dieser Ecke, weil es schon immer da ist und es ist immer da, dann kann ich es holen. Ich weiß jetzt, auch für dieses Blatt brauche ich irgendwie eine Schere und einen Kleber, dann hole ich meine Sachen. Habe ich keinen Kleber und keine Schere, kann ich irgendwie zur Auslandsstation irgendwie gehen, weil ich auch weiß, wo sie ist. Das heißt, ich kann da selbstständig hingehen. Und das bedeutet, für all das hat die Lehrkräfte, wurde nicht involviert, sondern die Kinder waren selbstständig in der Lage, das alles zu machen. Mhm. Und dann im besten Falle, was passiert danach mit dem Blatt, wenn ich fertig bin? Soll ich selbst korrigieren? Wo ist denn die Korrektur? Wo soll das Blatt abgegeben werden? Soll es irgendwie in die Ablage oder soll es direkt zu Frau Deta? Es ist alles mit Piktogrammen irgendwie visualisiert, sodass die Kinder dazu keine Fragen haben. Und wo keine Fragen sind, habe ich als Lehrkraft die Zeit, rumzugehen und zu unterstützen.
Mhm. Das heißt, du nutzt diese Visualisierung in dem Fall bei den Arbeitsaufträgen schon mal, um kleine Routinen bei den Kindern zu etablieren.
Ja.
Was noch? Was?
Die Lautstärke. Die Lautstärke ist, ich glaube, bei vielen Kollegen so das größte Problem. Also wenn man mit Kollegen redet, die sagen, die Schule ist immer so laut. Und letztens wurde ich im Lehrerzimmer in einem Gespräch verwickelt und es ist meine Klasse. Und ich meine, meine jetzige Klasse empfinde ich wirklich nicht als leise. Und da wurde mir gesagt, meine Klasse ist die leiseste. Und also da muss ich echt schmunzeln. Und das ist der Vorteil, wenn man das von Anfang an hat in der Klasse, irgendwie, wenn man die Chance hat, eine Klasse einzuschulen, dann kann man wirklich seine Regeln klar festlegen, auch nach seinem eigenen Empfinden sozusagen, was wirklich leise ist, ohne die ganze Zeit irgendwie zurückrudern zu müssen. Und das Thema Lautstärke ist ein Thema, was vor jeder Arbeitsphase irgendwie thematisiert wird, routiniert. Ich frage immer irgendwie, welche Lautstärke, also welches Verhalten, welche Lautstärke brauchen wir, um diesen Auftrag erledigen zu können, bla bla. Und dann sagen die Kinder, also wir bewegen uns leise, wir schleichen. Das ist auch eine Sache, die kann man immer wieder einüben, spielerisch mit den Kindern. Wir schleichen und ich gucke, ob ich jemand höre oder also von Anfang an auf die Lautstärke hinweisen, dass den Kindern bewusst wird, dass es deutlich angenehmer ist im Klassenraum irgendwie, wenn es wirklich leise ist und dass es irgendwie eine Frage der Rücksicht ist, sich wirklich daran zu halten.
Mhm.
Genau, und die Lautstärke wird also vor jeder Phase thematisiert und dann wird nochmal visualisiert, in welcher Lautstärke wir uns aktuell dann befinden sollten, von Flüstern über absolut ruhig, über Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Präsentation. Da wird wirklich alles visualisiert, dass die Kinder sich jederzeit dran orientieren können. Es wird aber auch mit begründet von den Kindern, warum es so ist. Also es ist nicht so, Frau Deta steht vorne und ich erzähle euch, warum wir jetzt absolut leise sind, weil ich meine Ruhe brauche sozusagen, sondern warum ist es wichtig, bei dieser Arbeit wirklich leise zu sein. Das müssen die Kinder begründen können, um dieses Verständnis aufzubringen, warum sie es überhaupt sein sollten.
Hm.
Ansonsten kann ich vielleicht Glück haben, dass sie sich dran halten und vielleicht habe ich Pech, weil sie irgendwie nicht verstanden haben, warum es so wichtig ist. Dann ist es Käse.
Du hattest ja gesagt, bevor wir über die Lautstärke gesprochen haben, dass du auch die Arbeitsaufträge visualisierst. Was passiert, wenn jetzt ein Kind doch mal eine Frage hat?
Da habe ich ein Helfersystem. Also, und das wird bei uns in der Flex irgendwie wirklich echt cool sein. Ich komme aus, ich hatte mal eine Jul-Klasse, also Jahrgangs 1, 2 und 3 zusammen. Dementsprechend kann ich dazu berichten, dass die Älteren auch unterstützen können, zum Beispiel. Das heißt, die Kinder Ich bin für die Kinder, meint sie, ist immer, ich bin die letzte Anlaufstelle irgendwie, die sie besuchen sollten, um sich da Hilfe zu holen. Also die sollen wirklich gucken, wie kann ich mir selbst helfen. Also ich lege den Grundstein so, dass ich alles tue, um den Kindern zu helfen, mir selbst zu tun. Und wenn es denen so nicht gelingt, sollen sie Hilfe holen, und zwar in Form von Kindern, sich im Klassenraum umgucken, überlegen irgendwie, wo können sie die Hilfe brauchen. Und im Notfall bin ich ja da, aber ich soll nicht irgendwie die erste Anlaufstelle irgendwie sein. Okay, das ist also halt wichtig, weil meistens bin ich anders irgendwie beschäftigt. Also entweder ich bin am Beratungstisch und dann ist es halt ungünstig, wenn ständig Kinder kommen und fragen, ich kriege das nicht hin, mir fehlt eine Schere, ich brauche einen Kleber, wo soll ich dieses Blatt noch weglegen und. Oder ich habe den Auftrag noch nicht ganz verstanden. Das kann alles andere Kinder für mich beantworten. Das muss nicht ich sein. Hm. Und das muss den Kindern bewusst sein, trainiert werden, sodass es zuverlässig irgendwie funktioniert. Hm.
Das sind ja schon mal so ein bisschen Routinen und Visualisierungen. Wie sieht es bei dir aus mit Regeln? Die visualisierst du dann auch, und wie viele Regeln nutzt du?
Genau, also die Regeln werden auch visualisiert, die werden regelmäßig irgendwie durchgesprochen. Die werden sichtbar visualisiert, das heißt, die sind dauerhaft im Klassenraum irgendwie vertreten. Und das sind auch keine 25 Regeln, sondern das sind 3 bis 5 maximal, damit wir sie wirklich verinnerlichen können, damit sie eine Wichtigkeit haben, damit es nicht irgendwie so schwammig wird, sondern es sind ganz konkrete Regeln, und die sind auch immer in der Ich-Form formuliert, damit es nicht irgendwie ein Wir sind leise. Ja, toll. Und was ist, wenn der Nachbar irgendwie nicht leise ist? Dieses Wir ist ein großes Problem. Und deswegen formuliere ich immer irgendwie die Regeln mit der Ich-Form, sodass die Kinder sich angesprochen fühlen. Ich bin leise. Das ist halt wichtig. Ist aber keine Regel. Also die allerwichtigste Regel, die ich habe, ich bin freundlich zu meinen Mitschülern oder ähnlich formuliert. Und das ist mir das A und O. Der Umgang ist mir enorm wichtig. Hm.
Also das soziale Gebilde dann?
Ja, tatsächlich. Also ich bräuchte nur die Regeln tatsächlich, weil alles andere ist durch die Struktur und die Routinen im Klassenraum irgendwie eigentlich gegeben. Aber dieser Umgang, der ist enorm wichtig und möchte trainiert werden.
Aber also welche anderen Regeln würdest du, wenn du sagst 3 bis 4, was könnte da trotzdem noch mit rein, auch wenn das über die Struktur abgebildet werden könnte?
Ich gehe pfleglich mit dem Material um, ist mir enorm wichtig, begrüne ich auch bei den Kindern, aber ansonsten ist das ganze Material, also das größte, den größten Teil vom Material ist ja meins, bezahlt mit meinem privaten Geld, das heißt, wenn wir nicht vernünftig damit umgehen, dann würde ich die Sachen wieder einsacken und nach Hause mitnehmen. Das wäre halt schade, weil das eigentlich hilfreich ist, mit dem Material zu arbeiten. Das ist eine Regel. Wir schleichen auch durch den Klassenraum. Wir rennen nicht. Das ist mir enorm wichtig, weil dadurch entsteht auch keine Störgeräusche und kein Chaos, keine Unfälle. Das ist wichtig. Ja, ich glaube, das sind die 3, die mir irgendwie so spontan einfallen. Hm.
Dann, ja, wie gesagt, das sind jetzt so die Visualisierung, die du nutzt. Also da achtest du also hauptsächlich einmal auf den Tagesablauf, den du den Kindern visualisierst, damit sie immer wissen, was kommt als nächstes oder was steht heute übrigens überhaupt an. Du visualisierst die Regeln, dass die Kinder irgendwie auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Du hast dieses Helfersystem, damit die Kinder wissen, bei Fragen, an wen muss ich mich wenden. Du visualisierst dann den Arbeitsauftrag und dann entsprechend zu den Arbeitsaufträgen auch die Lautstärke. Jetzt reden wir ja ständig auch von Systemen. Was genau meinst du mit, wenn du sagst System? Also was muss man sich da genau drunter vorstellen?
Na, ein System beantwortet eine Frage. Also zum Beispiel die Frage, was passiert morgens? Dann brauche ich ein Einkommenssystem. auf die Frage, was passiert mit den fertigen Arbeiten. Auch das braucht ein Ablagesystem zum Beispiel. Wie bekomme ich Hilfe? Dann brauche ich ein Hilfesystem und so weiter und so fort. Und viele Klassen funktionieren deshalb nicht so gut, weil ja, die Antworten einfach fehlen.
Also das heißt, du hast bestimmte Situationen, die im Unterricht immer wieder auftreten oder durch den Tagesablauf bedingt. Und da versuchst du mit einem System eine gewisse Routine reinzubringen, damit Klarheit besteht für die Kinder, was gemacht werden muss.
Genau. Und dann für die Kollegen, die jetzt irgendwie neu einschulen oder vielleicht zum ersten Mal einschulen, man muss nicht das ganze System schon fertig haben bei der Einschulung, sondern im Laufe des Tages, im Laufe der Woche notiert man sich die Fragen der Kinder. Irgendwie, weil diese Fragen, die weisen auf Probleme hin. Irgendwie. Und die notiert man und dafür erschafft man irgendwie ein System.
Oder baut das in bestimmte Systeme ein, die man schon hat.
Genau, oder überlegt, genau, wie könnte die Antwort irgendwie lauten, irgendwie auf dieses Problem. Man muss nicht von Anfang an alles irgendwie etabliert haben. Wichtig ist, es muss einem bewusst sein, dass diese Probleme ansonsten immer wieder aufploppen werden, immer wieder irgendwie Kraft rauben werden, Zeit rauben werden und so weiter und so fort. Und es lässt sich eigentlich recht einfach mit einem System ja, aus der Welt schaffen.
Dann lass uns mal das erste System angucken. Also ich würde sagen, wir starten vielleicht mal mit diesem Ankommenssystem, was ja dann morgens wahrscheinlich das erste System ist, was dann greift am Tag.
Na, an der Tür ist dann, sind dann Piktogramme, irgendwie Jacke ausziehen, aufhängen, Schuhe ausziehen, aus Schuhe anziehen, Mappe zum Mappenparkplatz. Also die Mappen sind bei mir im Klassenraum nicht direkt am Platz, sondern die haben einen Parkplatz und da verbringen sie den Tag. Die Kinder holen am Morgen alles raus, was sie dann für den Tag so brauchen. Dann suchen sie sich einen Arbeitsplatz für den Moment. Da legen sie alles runter quasi, was sie dann rausgeholt haben. Auf den Plätzen ist eigentlich nur die Federtasche.
Also runter, ihr habt so eine Fächer unter den Tischen sozusagen.
Unter den Tischen haben wir dann Platz irgendwie für Bücher und Hefte. Das wird alles irgendwie verstaut, sodass der Tisch komplett frei ist und lediglich maximal die Federtasche irgendwie darauf liegt sozusagen. Dann geht es einmal kurz zu Frau Odeta. Frau Odeta einmal kurz begrüßen. Frau Odeta fragt dann auch nochmal, was sie sich jetzt vorgenommen haben. Wir starten nächstes Jahr jeden Tag irgendwie mit einer offenen Lernzeit. Das wird dann bedeuten, dass die Kinder schon von vornherein reinkommen und denen muss klar sein, was dann zu tun ist. Die Aufträge sind aber dementsprechend auch visualisiert. Dann gibt es irgendwie Morgenaufgaben und die sind dann an der Tafel zu sehen. Genau. Was ich mir durch diese Routine verspreche tatsächlich, warum es mir so wichtig ist, auch dass die Kinder zu mir kommen am Morgen, ist immer eins, ich kann jedes Kind persönlich begrüßen, das finde ich enorm wichtig. Dann weiß ich immer, wie die Tagesform ist, ob es irgendwie Schwierigkeiten war, Stress zu Hause, wie auch immer, wie die Form so ist. Dann habe ich erst einmal, bevor der Unterricht anfängt, mit jedem Kind einmal gesprochen. Das finde ich enorm wichtig. Es gibt Studien, die belegen, dass manche Kinder über den Tag gar nicht einmal angesprochen werden. Das finde ich tragisch und das will ich auf jeden Fall vermeiden und das würde ich dann mit diesem Ritual sozusagen. Und dann kann ich immer noch Kinder nochmal ranholen, wenn ich weiß, dass es am Vortag nicht so gut funktioniert hat. Das heißt, ich habe noch Zeit, irgendwie mit diesen Kindern zu sprechen. Ich kann aber auch Sonderaufträge geben, nochmal eine Erklärung geben und. So ist es wirklich einfach günstig, dass wir diesen Ablauf haben, auch inklusive Begrüßung, damit es alles abgeglichen werden kann.
Jetzt hattest du gesagt, du hast halt dein System, das Ankommenssystem. Wir haben jetzt die erste Schulwoche, sagen wir mal. Und du hast gesagt, du notierst dir Dinge, die auftauchen und vom System noch nicht abgedeckt sind. Hypothetischer Fall. Es regnet, das Kind kommt mit einem Regenschirm, hat dann nassen Regenschirm und fragt dann Frau Deta, wo soll ich meinen nassen Regenschirm hinstellen, dass er trocknen kann? Ich vermute mal, du würdest jetzt dir das vielleicht notieren, aber dann abgleichen, welche Wichtigkeit hat das Ganze? Wie häufig kommt das vor und würde das dann mein Ankommenssystem sprengen und unnötig verlängern? wenn man jetzt alle Sachen mit aufnimmt, die auftreten. Also ich vermute genau, dann, der nasse Regenschirm würde das dann nicht in dein System schaffen.
Genau, das schafft es auf jeden Fall nicht. Da ist eine spontane Reaktion und vor allem wie nötig. Pragmatisch, flexibel, also das ist auch ein Kriterium in der Ausbildung von Lehrkräften. Wie flexibel sind die Kollegen? Und da geht es darum, einfach flexibel zu reagieren. Was ist dann pragmatisch irgendwie für den Tag sinnvoll?
Okay. Dann hatten wir vorhin nochmal das Hilfesystem angesprochen. Wie sieht es damit aus? Also das würde dann wahrscheinlich im Unterricht greifen. Die Kinder arbeiten und es kommt halt irgendeine Frage auf. Und dann hast du einen Leitfaden, wie sich der Schüler oder die Schülerin zu verhalten hat.
Genau, also mir ist wichtig, dass die Kinder erst einmal selbst nachdenken, dass sie vielleicht selber auf eine Lösung irgendwie kommen können für das Problem, was sie haben. Also erstmal nicht irgendwie diese angelernte Hilflosigkeit an den Tag legen, sondern wirklich erstmal selbst überlegen, um sich selbst helfen zu können. Das ist wichtig. Und dann an sich ansonsten einen Partner suchen, der vielleicht bei dem Problem helfen könnte. Also auch da gründlich überlegen, wer wäre denn geeignet, um mir helfen zu können. Dann gibt es noch irgendwie die Möglichkeit, mit Schildern zu arbeiten. Man kann ja die Kinder kennen, wenn sie eine Aufgabe oder ein Thema gut verstanden haben, dann können sie sich so eine Karte holen, was sie an dem Tisch platzieren. Dann weiß jedes Kind, okay, dieses Kind ist Profi bei dem Thema. Das heißt, wenn ich Unterstützung brauche, um eine Aufgabe zu bewältigen zum Beispiel, kann ich dann zu diesem Kind gehen. Ja, und im Notfall ist dann die Lehrkraft.
Also du bist dann sozusagen das letzte Glied in dieser Helferkette.
Ich bin der Notfall.
Ja. So, ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, es ist Unterricht, die Kinder arbeiten fleißig und du siehst hinten in der Ecke, wo zwei Kinder nebeneinander sitzen und beide bis gerade eben gearbeitet haben, dass die sich unterhalten. Im Flüsterton, alles gut, sie stören nicht. Aber woher weißt du, ob das Helfersystem gerade greift und der eine dem anderen das Kommutativgesetz erklärt? Oder
ja,
ob vielleicht in der ersten Klasse was anderes, die verliebten Zahlen. Oder ob sie über Pokémon-Karten sprechen.
Na, das sieht man schon irgendwie, finde ich, an der Körpersprache von den Kindern, an dem Verhalten. Die Lautstärke ist meistens ziemlich repräsentativ. Und ansonsten kann man da hingehen und sich auch am Thema beteiligen und fragen, irgendwie, kann ich unterstützen? Worum geht's gerade irgendwie? Und die Kinder sind so ehrlich eigentlich, wenn sie gerade nicht das Thema besprochen haben, was sie sollten, dann erfährt man das eigentlich. Mhm. Also ich finde die Tatsache, dass die Kinder wirklich flüstern und sich wirklich irgendwie mit den Themen oder vielleicht sogar mit einem Blatt oder einem Heft irgendwie beschäftigen oder mit Material, signalisiert eigentlich von allein, dass sie irgendwie wirklich gerade arbeiten und sich gegenseitig unterstützen.
So, dann haben wir, wie gesagt, dieses Hilfesystem und damit schlägst du ja eigentlich auch mehrere Fliegen mit einer Klappe. Also du hast erstmal, das Kind soll selbst nachdenken. Das heißt, du animierst sie, aus dieser angelernten Hilflosigkeit rauszukommen. Dann müssen sie mit einem Partner sprechen.
Das heißt, da habe ich die soziale Komponente genau mit eingebaut.
Und eigentlich ähnlich auch bei dem Helferkind, was ja auch dann nochmal eine soziale Komponente hat.
Ja, und das auch nicht nur, sondern das Kind, was sich als Helfer irgendwie selbst markiert, sozusagen, hat die Chance irgendwie, sich ein bisschen zu positionieren, auch ein bisschen irgendwie da herauszustechen, irgendwie. Es macht was mit der Klasse irgendwie, wenn man diese Chance hat. Und das kann in jeder Phase irgendwie sein. Manche Kinder, die sonst vielleicht eher schüchtern sind im Plenum zum Beispiel, trauen sich aber in 1-zu-1-Situationen dann eher und holen sie sich doch eine Karte und markieren sich als Helfer für diese Stunde.
Hast du auch mal den Fall gehabt, dass sich ein Kind, also ich denke mal, es geht über Selbsteinschätzung, dass sich ein Kind dann überschätzt oder diese Helferkarte nimmt, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder ist es eine Sache, die wirklich gut funktioniert, weil die Kinder dann lernen, sich auch entsprechend einzuschätzen? mit der Zeit?
Die Kinder lernen ziemlich früh und schnell, sich selbst einzuschätzen. Es ist aber auch ein Thema. Also ich sage auch, wenn ich mir so eine Karte hole, dann muss ich wirklich Profi sein in dem Thema. Es geht nicht irgendwie darum, nur sich die Karte zu holen, um sich eine Karte zu holen. Ich muss damit rechnen, dass andere Kinder irgendwie auf mich zukommen. Ich muss auch auf meinen Umgangston dann achten, wie ich mit den Kindern agiere, die diese Rückfragen haben. Also es geht nicht darum, es geht wirklich um ein Wertschätzen miteinander, was wir trotzdem pflegen und so weiter und so fort. Meine Erfahrung mit Helfersystemen ist eigentlich bisher durchweg gut. Es bringt die Kinder nochmal so auf ein Level, wo sie wirklich stolz auf ihre Arbeit, irgendwie auf ihr Können sein können. Und das finde ich schön.
Und es hilft auch dann entsprechend den, da hatten wir auch mal Folgen drüber gemacht, den Sprachanteil der Kinder zu erhöhen. Und sie sind ja dann auch so ein bisschen gezwungen, Fachsprache zu nutzen.
Genau, also eine gemeinsame Sprache zu sprechen, dazu werden sie dann gezwungen sozusagen. Und das ist dann in Partnerarbeit oder in Gruppenarbeit halt, ja, auf jeden Fall besser als in Einzelarbeit. Was ich vorhin sagen wollte mit dem Helfersystem, also das Selbstwertgefühl wird einfach gesteigert dadurch, dass es
von dem Helferkind, von dem was Helferkind, sich markiert.
Was, und, also schon allein die Entscheidung, okay, ich markiere mich als Helferkind heute, ist schon mal eine schwerwiegende Entscheidung irgendwie für die Kinder. Also das ist schon mutig, sie zu treffen. Und dann auch noch das Gefühl, danach jemandem geholfen zu haben, ist grandios. Und das ist für Kinder, die sonst schüchtern sind und vielleicht introvertiert sind, das ist ein super System, damit sie rauskommen.
So, dann hatte ich mir noch notiert, du hast ein Materialsystem. Wofür ist das Materialsystem gut?
Na, je weniger Kinder fragen müssen, desto besser funktioniert eigentlich das System. Und das ist bei Stiften, Scheren, Kleber, Hefte und so genauso. Also deswegen brauche ich ein Materialsystem, damit die Kinder genau wissen, wo sie was finden und nicht nachfragen müssen.
Da geht es dann aber nicht um die persönlichen Sachen der Kinder, sondern eher darum, entweder Dinge, die die Kinder gar nicht brauchen, die dann sozusagen die Lehrkraft stellt. Ich weiß nicht, wir hatten das zum Beispiel bei unseren Kindern mal, dass nicht jedes Kind irgendwie bunte Papierkartons hatte, sondern jeder hatte was mitgebracht und dann gab es irgendwie eine Box, wo die Kinder das immer gefunden haben. Also da geht es eher darum, ich sag mal in Anführungsstrichen Klasseneigentum beziehungsweise Ersatz, falls ein Kind jetzt einen Klebestift nicht dabei hat, das weiß, wo es notfalls einen Ersatzklebestift findet und wo es den dann auch wieder hinlegt.
Genau, aber es geht aber auch darum, dass das Kind auch genau weiß, wenn ich mit diesem Matheheft irgendwie fertig bin, dann ist das Regal für die Mathehefte irgendwie da und nicht woanders. Und dann muss er mich nicht fragen, sondern der weiß es irgendwie automatisch auch, das gehört zum Material dazu.
Okay, also das ist dann sozusagen feste Plätze im Klassenraum. Nun weiß ich aus eigener Erfahrung, dass du gerne mal den Klassenraum auch umbaust im Schuljahr. Wenn du dann Regale verschiebst, würde sich dann auch das Materialsystem dann entsprechend verändern? Und
genau, aber dafür habe ich ja die Piktogramme erst einmal. Und zweitens wird einmal in der ersten Stunde quasi nach der Veränderung wird es nochmal thematisiert und gezeigt, sodass es eigentlich ganz schnell wieder drin ist.
Gut. Und wir hatten noch das Ablagesystem.
Na, bei dem Ablagesystem geht es wirklich darum, wo kommen fertige Arbeiten hin, wo kommen unfertige Arbeiten hin, wo kommt die Korrektur hin, wenn die Kinder selbst Korrektur betreiben sollen, wo kommt der Wochenplan hin, wo kommt die TÜ hin und so weiter und so fort. Und das muss vorher überlegt werden, damit es funktioniert. Und nicht irgendwie zu einem Stau kommen, wo irgendwie drei Kinder die TÜ auf dem Schreibtisch der Lehrkraft hin tun, dafür die anderen drei irgendwie irgendwo anders und die anderen wissen es gar nicht und kommen alle nachfragen. Also das sind Sachen, die müssen irgendwie geplant werden, damit es nicht zu Nachfrage kommt. Bei jeder Nachfrage muss man überlegen, braucht das ein System? Kann ich das in irgendein bestehendes System einbauen, ja oder nein? Oder ist es da auch irgendwie situativ zu reagieren?
Also um das Thema Systeme abzuschließen, du hast Systeme. Das kann halt einmal ein System im Bereich des Verhaltens sein. Also sprich, dieses Ankommenssystem oder Hilfesystem. Da geht es ja darum, wie verhalte ich mich, wenn dieser Fall eintritt, Das kann ein alltäglicher Fall sein, wie ich komme an, kann aber auch ein situativer Fall sein, der nicht jeden Tag stattfindet, wie zum Beispiel ich brauche Hilfe. Und du hast zusätzlich Systeme, die eng mit dem Raum und dadurch auch mit deinem Raumkonzept verknüpft sind, wo du dann auch notfalls Änderungen machen musst, wenn du zum Beispiel siehst, weiß ich nicht, die Korrektur ist gegenüber von, sag mal, wo man sich das nächste Arbeitsmaterial holt. Und wenn viele Kinder gleichzeitig fertig sind, dann staut sich das Ganze, dann entsteht Unruhe. Dann würdest du im Nachgang überlegen, okay, das muss ich weiter auseinanderziehen, dass dieser Stau nicht entsteht. Also das heißt, da würdest du im Laufe des Schuljahrs nochmal Anpassungen machen, wenn du siehst, dass diese Systeme, so wie du die geplant hast, ja.
Genau, also wir starten mit einem Raumkonzept irgendwie, was ich nach bestem Wissen und Gewissen bis dahin quasi gemacht habe. Und dann werde ich das Ganze beobachten, einschätzen und gucken, wenn es Stau gibt, dann müssen Sachen geändert werden. Also es muss irgendwie fließen, es muss irgendwie, die Kinder müssen nicht suchen, die Kinder müssen nicht irgendwie stehen, die müssen nicht warten. Die Ablage, das Ablagesystem soll so aufgebaut sein, dass links und rechts irgendwie Gehmöglichkeiten sind, dass da irgendwie kein Stau entsteht. Das ist irgendwie wichtig.
So, wir hatten immer gesprochen über Systeme und Routinen. Und ich hätte eigentlich gesagt, dass das, was wir jetzt als Ankommensystem benannt haben, eigentlich eine Routine ist. Liege ich da falsch oder was würdest du sagen, ist genau dann eine Routine? Oder entsteht die Routine durch ein System? Wie verhalten sich die beiden Begriffe miteinander?
Eine Routine entsteht tatsächlich dann durch ein System. Also eine Routine ist ein Ablauf, den Kinder ohne Nachdenken durchführen können. Und es bedarf erstmal ein System, was antrainiert werden, damit es zu einer Routine werden kann.
Okay.
Ohne System keine Routine.
Was sind bei dir im Klassenraum Routinen?
Die Routine am Morgen. Wie komme ich an? Also was ist da alles zu tun? Das sind so Sachen, am Anfang bauen die Kinder ganz viel Piktogramme und müssen sich das wirklich täglich, stündlich nochmal angucken, um das irgendwie, und irgendwann werden sie wissen, irgendwie, was sie am Morgen zu tun haben, nämlich Jacke ausziehen, Schuhe ausziehen, Hausschuhe anziehen, Frau Deta begrüßen, Material rausholen, Mappe wegpacken und so weiter. Und irgendwann ist es dann einfach automatisiert, aber bis dahin brauchen wir dieses System. Genau. Das Melden. Wie meldet man sich? Auch das irgendwie, wie routiniert werden, Material holen, wie Lorien, wie routiniert werden, wie gesagt. Und das sind alles Sachen, die tatsächlich ein System brauchen. Wenn ich mir das System sagt, anfangen nur, okay, ich habe mir als Lehrkraft Gedanken gemacht irgendwie, wie kann es irgendwie strukturiert ablaufen, ohne dass ich tagtäglich davon erwischt werde. Weil alles, was mich irgendwie kalt erwischt, kostet einfach nur Kraft. Und wenn das sich ständig jeden Tag irgendwie wiederholt, ist doch Schwachsinn, sich nicht hinzusetzen und ein System zu etablieren, damit es leichter wird.
Dann, was wären noch so weitere Routinen, die du hast? Also dann wahrscheinlich das Hilfeholen.
Genau, ja, wie das Aufräumen vonstatten geht, wie der Abschluss des Tages irgendwie stattfinden soll und. Das sind so unsere Routinen, die wir auf jeden Fall früh etablieren werden.
Okay, wie machst du das dann? Also das heißt, Routinen müssen trainiert werden?
Genau, also eine Routine ist wirklich erst eingeführt, wenn sie wirklich ohne Erinnerung funktioniert. Wenn die Kinder genau wissen, was sie zu tun haben, ohne dass man es sagen muss. Das heißt zum Beispiel beim Leseband oder nehmen wir mal beim Rechenband. Sie wissen, aus der Ablage Rechenband hole ich mir mein Blatt. Ich bearbeite diese Aufgabe, die für heute vorgesehen ist. Ich hole die Korrektur raus, ich korrigiere dieses Blatt und ich bringe irgendwie mein Blatt wieder zurück. So, und das Stichwort bei der Klasse wird einfach nur sein Rechenband. Und ab da, es ist wie in der Programmiersprache, irgendwie drücke ich Enter, da wird irgendwie ein Programm irgendwie abgespult, sage ich irgendwie oder schreibe ich Rechenband, dann wird bei den Kindern dieses Programm abgespult.
Oder dann zum Beispiel wie, weiß nicht, bei einer Waschmaschine, wo man dann sagt, Feinwäsche, dann ist es halt 30 Grad, so und so viel Schleuder, genau. Umdrehungen, so und so viele Minuten, wissen die Kinder auch genau bei dem Stichwort so und so.
Genau, und das ist bei der Gestaltung der Stunde genauso. Die wissen, okay, es gibt irgendwie 10 Minuten Rechenband, dann klingelt es, 10 Minuten sind um, dann bringe ich das alles weg. Dann gibt es Phase 2, die geht 20 Minuten, das ist die meine Lernphase sozusagen. Die wissen, was sie damit zu tun haben, 20 Minuten laufen. Und jeder weiß, er guckt in seinen Wochenplan, er nimmt sich den Schwerpunkt, bla bla bla. Jeder weiß Bescheid, das ist eine Routine und die funktioniert nur, wenn ich sie trainiert habe. Und damit sie nicht so viel Kraft kostet, brauche ich ein System.
Okay, also gibt es, ich würde es mal einteilen, einmal so Mikroroutinen, was das Melden oder wie höre ich zu betrifft. Das sind dann Sachen, die du wahrscheinlich weniger visualisierst, sondern dann mit der Klasse, ich sag mal, live besprichst und eintrainierst. Und sobald es komplexer wird und das Programm, was die Kinder abspülen müssen, mehrere Schritte hat,
genau.
Hilfst du mit Visualisierung.
Genau.
Verstanden.
Kann man das sagen.
Gut, wir haben jetzt die Systeme besprochen. Wir haben die Routinen besprochen. Die hast du alle schon im Kopf oder vielleicht auf Papier oder mit Visualisierung vorbereitet. Beginnst die mit den Kindern einzutrainieren. Jetzt möchte ich mit dir aber, nachdem wir in unserem hypothetischen Fall gerade den Einschulungstag, also nach dem feierlichen Akt hatten wir den Einschulungstag, wo du mit den Kindern in Anführungsstrichen nochmal Schule gespielt hast. Dann ist Wochenende und Montag früh sitzen die Kinder dann das erste Mal am ersten richtigen Schultag bei dir in der Klasse. Wie sehen jetzt grob die ersten 14 Tage aus?
Ja, grob würde ich sagen, mit ganz viel Orientierung, ganz viel Sicherheit, viel Kennenlernen und ein Mühfachunterricht tatsächlich, um gleich loszulegen.
Also das heißt, da ist auch wieder...
Wir spielen Schule.
Ja,
da ist auch... Damit die Kinder das Gefühl haben, also wenn die Kinder in die Schule kommen am Montag nach der Einschulung und ihre Federtasche nicht benutzt haben, dann ist es kein gutes Gefühl für die Kinder. Die wollen... wirklich Schule erleben. Und das geht nur irgendwie, wenn wir wirklich auch das Schulmaterial auch benutzen, was sie bekommen haben. Das heißt, sie müssen damit irgendwie was anfangen können. Da hilft es, wenn sie wirklich schon am ersten Tag schon damit was anstellen müssen.
Okay, aber der erste Tag ist tatsächlich erstmal diese Orientierung, Sicherheit, Kennenlernen. Und weil, weiß ich nicht, der schöne Bleistift und der Fußballradiergummi in der Zuckertüte drin war, muss ja auch am ersten Tag benutzt werden.
Genau, aber genau die werden nicht in der Zuckertüte sein, denn beim Elternabend, also beim Noten-Elternabend, habe ich tatsächlich die Eltern darauf hingewiesen, das Material irgendwie so neutral wie möglich irgendwie zu kaufen, sich auf kein Gespräch und keine Diskussion einzulassen über die Schönheit eines Stiftes oder eines Lineals, manche Marken komplett auszulassen mit den Gummitierchen oben drüber, die nicht so gut schreiben können oder zumindest für Erstklässler ungeeignet sind. Ich habe gesagt, unsere Federtasche ist so einfach wie möglich zu gestalten, mit wenig Ablenkung, bis gar keine Ablenkung. Und dementsprechend werden die Fußball-Lineal und Co. dieser Welt bei uns nicht sein.
Das hoffst du.
Das denke ich. Ich hoffe, ich werde berichten.
Es gibt immer wieder Oma, Opa, Onkel...
Ja, aber dann sind sie, habe ich gesagt, wenn sie trotzdem kommen, dann sind sie für zu Hause auf dem Schreibtisch. Dann ist es auch okay. Also können die Kinder zu Hause gerne benutzen. Für den Unterricht will ich irgendwie ein durchsichtiges Lineal. Ich möchte Bleistifte ohne Schnickschnack, nicht schwer. Wirklich ganz einfach irgendwie. Die sollen auf die Qualität achten, aber auch nicht, ob da ein Tierchen, ein Einhorn oder sonst was irgendwie drauf ist. So einfach wie nur möglich, wenig Ablenkung. Das habe ich mir gewünscht. Ich werde berichten.
Wir sind am Tag 2. Was passiert da?
Was passiert da? Da schauen wir mal, ob das erste System greift, irgendwie mit dem Ankommen. Also am ersten Tag werde ich die Kinder draußen in Empfang nehmen. Wir treffen uns auf dem Sportplatz am Eingang der Schule. Ich nehme die Kinder als Klasse in Empfang. Wir gehen gemeinsam rein. Tag 2 werde ich versuchen, dass die Kinder selbstständig in den Klassenraum kommen. Und wir werden gucken, ob das System Ankommen funktioniert. Weil die Piktogramme werden schon da sein. Wir werden die am ersten Tag besprochen haben. Und dann wird sich zeigen, wer noch Unterstützung braucht und wer nicht. Dann geht es darum, irgendwie Arbeitsplatz zu gestalten, welche Hefte, wie, weshalb, warum. Wir werden uns die Bücher und die Hefte angucken. Wir werden das Organisationssystem kennenlernen, wo gehört wohin und so weiter und so fort. Wir werden die Hefte besprechen, dass die Kinder genau wissen, welches Heft gemeint ist. Also das ist ein typisches Problem, wenn man für Mathe mehrere Hefte hat, dann fragen die Kinder, ja, welches Heft denn? Dann kann man die Hefte einfach nummerieren. Also ich nummeriere 1 und 2 und dann brauche ich entweder das Matheheft 1 oder das Matheheft 2, Punkt. Mhm. Dann brauche ich nicht irgendwie das Gelbe mit dem roten Blümchen, sondern wirklich irgendwie 1 und 2, das ist klar, wunderbar.
Mhm.
Genau.
Was passiert an den folgenden Tagen dann noch?
Es wird viel über System, Routinen irgendwie gesprochen, die Regeln, die Klassenregeln. Wir werden uns als Klasse weiter kennenlernen, wir werden die Schule selbst kennenlernen, wir werden gucken, bei wem hole ich mir was, wo ist unser Sekretariat. Wir werden ein Schulrallye machen, wo wir die anderen Klassen und Klassenräume kennenlernen. Wir werden irgendwie das Schulpersonal besuchen, von der Mensa bis zum Hausmeister. Also wir werden wirklich alle, die Sekretärin, wir werden einmal alle besuchen, damit alle wissen, irgendwie, wir sind ja im Erdgeschoss, ansonsten hätten die Kinder bei mir in der Klasse irgendwie, haben sie keine Gelegenheit, eigentlich nach oben zu gehen. Für die irgendwie, es besteht die Schule, eigentlich finden sie im Erdgeschoss alles, was sie brauchen. Und dementsprechend ist es trotzdem wichtig, dass sie wissen, dass oben auch Leben ist und dass da auch noch andere irgendwie sind. Wir haben eine Klassenleiterwoche, das heißt, ich bin die ganze Zeit in der Klasse drin. Finde ich sehr schön, weil man wirklich viel Zeit hat, um wirklich Abläufe zu etablieren, Regeln zu besprechen. Da geht es wirklich nicht darum, dass wir Fachunterricht machen und gleich in der ersten Woche irgendwie den ersten Buchstaben drauf haben, sondern wirklich, dass wir gucken, dass die Kinder wissen, wo sie die Sachen finden, dass man das irgendwie verinnerlicht.
Okay, also Woche 1 geht es tatsächlich darum, anzukommen, sich zu orientieren. Ein kleines bisschen Fachunterricht, aber wahrscheinlich in der Dosis, dass du anhand der Aufgaben schon mal deine Systeme einführen kannst. Also sind diese Aufträge, die du erteilst...
sind die nur irgendwie mit dem System. Also die werden nur für System genutzt, um das System zu trainieren.
Wie sieht es aus mit so banalen Dingen wie zum Beispiel Frühstück?
Ja, Frühstück, da werden wahrscheinlich einige lachen, aber Frühstück möchte geübt werden. Das ist nicht selbstverständlich. Ich achte auf die Manieren, das ist mir echt wichtig. Und das ist nicht immer vom Hause aus irgendwie gegeben. Das heißt, die Kinder lernen irgendwie ordentlich zu essen, ordentlich zu sitzen. Ich werde wahrscheinlich irgendwie vorlesen, weil mittlerweile ist es ja so, dass viele Eltern gar keine Zeit oder gar keine Lust oder gar keine Möglichkeiten haben, vorzulesen. Die Kinder genießen den Moment, wo wir vorne sind quasi und vorlesen, Bilder zeigen, das Thema besprechen und so weiter und so fort. Aus Erfahrung kann ich sagen, das ist irgendwie eine beliebte Phase, wo die Kinder auch die Möglichkeit haben, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu entspannen. Also ist auf jeden Fall eine entspannte Phase, die wichtig ist.
Wie sieht dann die zweite Woche aus? Also in der ersten Woche hast du diese Orientierung gegeben, wie gesagt, die ersten Systeme. Machst du in der zweiten Woche dann schon richtig Unterricht oder was machst du da?
Ich werde schon in der ersten Woche irgendwie Unterricht machen, also so, dass es für die Kinder auch nach Unterricht irgendwie aussieht. Und trotzdem wird es irgendwie eine Light-Version. In der zweiten Woche steigern wir uns sozusagen Stück für Stück. Wir werden Methoden einüben, aber die sind auch irgendwie für das System quasi. Wir werden in Partnerarbeit arbeiten, aber auch um das System irgendwie zu üben. Was bedeutet es in Partnerarbeit? Wie ist die Lautstärke bei der Partnerarbeit und. Und wir werden irgendwie kurze Arbeitsphasen haben, wo die Kinder wirklich trainieren können, aber auch um das System kennenzulernen, wie gehe ich mit Arbeitsaufträgen um, die mehrere Phasen haben. Also auch das ist nur für mein System, um das System zu etablieren, sodass es irgendwie zu einer Routine irgendwie kommt. Und diese Routinen, die sind nur dafür da, irgendwie, dass ich mich als Lehrkraft eigentlich überflüssig machen kann. Also nach 2 Wochen kennen nicht alle irgendwie den ersten Buchstaben oder die ersten Ziffern, sondern die kennen aber die Abläufe.
Mhm.
Und die wollen trainiert werden.
Du hattest ja vorhin über dein Gib mir 5 gesprochen. Also sprich, ein Kommando, was du benutzt, wenn wahrscheinlich die Klasse unruhig ist und du die Aufmerksamkeit hast oder die Kinder vielleicht gerade in einer Arbeitsphase sind. Ein Kind kommt zu dir, du stellst fest, da ist noch eine Unklarheit und willst einfach sicher gehen, dass diese Unklarheit nicht noch bei anderen Kindern ist. Sagst du, gib mir 5 und dann gibt es 5 Dinge, die die Kinder tun sollen, sowas wie Brezelarme, Stift hinlegen, Blick zur Klassenlehrkraft. Sind das Sachen, die man auch dann schon einführt, solche Codewörter oder
Signale? Na, das habe ich schon beim, also das würde ich theoretisch schon beim Kennenlernen mit der Klasse, also vor der Einschulung quasi, schon eingeführt haben. Mhm. Also das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall schon von Anfang an dabei habe,
mhm,
und spielerisch mit den Kindern irgendwie probiere. Weil das System habe ich also mit Gib mir 5 habe ich gefühlt schon ewig und es stößt auch an Grenzen, dieses System. Es war zum Beispiel bei mir, okay, diese 5 Sachen, die Kinder sollen sich hinsetzen, zum Beispiel ist 1 von 5. Und das finde ich problematisch, weil manchmal will ich eigentlich nur, dass sie kurz schweigen, mich angucken, weil ich was Wichtiges zu sagen habe.
Mhm.
Und dann kann es weitergehen. Also ist es nicht nötig, sich hinzusetzen. Und jetzt überlege ich, ich überarbeite quasi mein eigenes System. Ich habe ja die Chance, jetzt mit der neuen Klasse das machen zu können. Das ist viel leichter. Wie schaffe ich das, dass ich wirklich 2 Möglichkeiten habe? Einmal dieses Gib mir 5 und es wirklich irgendwie mit Insetzen oder Co. Und dann mit einem Sondersignal
Gib mir 4 ohne Hinsetzen.
Ja, aber ohne ein anderes System. Also es wird wahrscheinlich eine Mischung aus verbal und nonverbal irgendwie sein. Also vielleicht mit 5 Fingern oben, wenn die Finger oben sind und runter zählen sozusagen, dann heißt es hinsetzen und auf 5 müssen wirklich alle sitzen, dann habe ich irgendwie mein Kommando. Oder wenn ich gar nicht sage, zum Beispiel, dass die mich nur angucken und schweigen ganz kurz, man kann aber das nochmal aufsplitten, wenn ich möchte, dann habe ich Kommando Brezelarme, Kommando Kugelfisch habe ich auch überlegt, wo wirklich die Kinder die also kurz mal aufpusten sozusagen, damit sie auch schweigen. Also da bin ich selber im Überlegen. Wer da eine coole Strategie hat, der kann gerne mir schreiben, finde ich toll. Da überlege ich selbst irgendwie, weil ich an Grenzen gestoßen bin, das eigene System nochmal zu überarbeiten. Und bin noch nicht festgelegt, aber bis zur Einschulung habe ich den Plan.
Hm. Nutzt du auch sowas wie diese Aufmerksamkeitssignale, weiß nicht, Klangschale, Glocke oder sowas?
Genau, ich habe einen Gong irgendwie, nutze ich extrem selten, nur eigentlich, es ist unser Ruhesignal, wenn es mir ein Tick zu laut wird in den Arbeitsphasen mit der Zeit, das passiert manchmal.
Also du willst keine Aufmerksamkeit, sondern mehr Ruhe?
Genau, es geht wirklich um Ruhe, das bedeutet, ich mache einmal den Gong und dann mache ich den Zeigefinger auf meinen Lippen und dann wissen die Kinder, okay, es soll irgendwie wieder ein bisschen ruhiger werden. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich glaube, ich hatte schon immer den Gong, hätte ich gesagt. Der war früher, der hatte mehr Bedeutung. Mal war es Ruhesignal, mal war es, gib mir Aufmerksamkeit, ich will was sagen. Deswegen finde ich es gut, dass ich mehrere Signale habe jetzt. Manche, also was ich nicht empfehlen würde, ich habe mal gehört, eine Kollegin hat es mal mit einer Pfeife irgendwie probiert, das finde ich nicht so günstig. Mhm. Es gibt auch die Glocke, es gibt viele Möglichkeiten, jeder soll sich irgendwie ein Signal überlegen, was für ihn irgendwie ja, zu machen ist, wo man sich wohlfühlt.
Mhm.
Ich finde bei mir einmal Gong und dann Ruhe ist eigentlich ganz entspannt.
Gibt es noch andere Signale, die du dann irgendwie nutzt oder hast oder?
Aufräumsignal, wenn ich dieses Jahr, das hatte ich bisher noch nie tatsächlich, werde ich aber einführen. Ich finde das eine schöne Sache. Da bin ich noch am Suchen. Ich habe mir schon mehrere Lieder ausgesucht. Ich werde gucken, irgendwie notfalls werde ich das gemeinsam mit der Klasse entscheiden. Also das Lied.
Das heißt, das Lied wird gespielt und innerhalb dieses Liedes. Ja.
Und innerhalb dieser Zeit vor allem wird dann aufgeräumt. Das ist auch wichtig, ganz am Ende des Tages, wenn es darum geht, wir hatten einen Abschlusskreis und die Kinder sollen den Raum jetzt verlassen, weil sie in den Hort müssen. Manche Kinder ziehen das wirklich in die Länge, das dauert ewig. Und so sind sie wirklich zeitlich begrenzt. Sie wissen, wenn das Lied zu Ende ist, müssen sie raus.
Und wenn man immer das gleiche Lied nimmt und nicht irgendwie eine random Playlist, wissen die Kinder ganz genau, wie viele Refrains hat das Lied,
genau,
wie schnell bin ich in meiner Zeit.
Zeitlich können sie das besser eingrenzen.
Ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre noch wichtig in den ersten 14 Tagen, das nochmal so ein bisschen einzuführen und zu etablieren?
Was ich noch etabliere, ist die Wege durch die Schule, durch den Klassenraum, wie wir dann wirklich uns ruhig verhalten, auch außerhalb vom Klassenraum, dass wir nicht irgendwie durch die Schule rennen, dass wir uns nicht laut irgendwie unterhalten, dass wir Rücksicht nehmen. Wir werden als Klasse den Feueralarm einmal proben, nur wir sozusagen, damit die Kinder verstehen, was wirklich eine Zweierreihe bedeutet, dass wir das in Ruhe thematisieren können, dass dann keine Panik ist, auch wenn der echte Alarm irgendwie, also der echte Probealarm irgendwie kommt, wo wirklich die ganze Klasse irgendwie rausrennt. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es läuft wenig geordnet und dementsprechend mag ich sehr, wenn ich vorher die Zeit habe, irgendwie das zu üben mit den Kindern, damit da keine Panik irgendwie herrscht an dem Tag. Das finde ich enorm wichtig. Ja, ansonsten eine Schwachstelle im Unterricht, und das sehe ich auch bei den Hospitationen, das ist immer wieder irgendwie ein großes Thema, die Übergänge. Also ich würde sagen, mittlerweile die Kunst der Übergänge. Also diese zu meistern, ist wirklich eine Frage des Trainings. Aber da, genau in diesen Phasen, entstehen viele Störungen und die lassen sich eigentlich mit guten, geordneten Übergängen eigentlich vermeiden. Und da sind Momente zum Beispiel vom Sitzkreis zum Arbeiten oder vom Arbeiten zum Frühstück, vom Frühstück in die Pause, von der Pause zum Unterricht. Wie komme ich rein, wie gehe ich raus und so weiter und so fort. Und das will eigentlich trainiert werden, ansonsten entsteht Chaos. Chaos bedeutet wieder Lautstärke, Unfallgefahr, pipapo, verursacht auf jeden Fall enorm Stress und das kann man vermeiden, wenn man dann die Übergänge irgendwie gestaltet mit den Kindern.
Mhm.
Und das auch noch mit Konsequenz, also wirklich konsequent reingehen und wenn ein Kind rausgerannt ist, sich die Zeit nehmen, dieses Kind wieder reinholen und nochmal erläutern, warum es so wichtig ist und nochmal mit dem Kind nochmal durchgehen, wie man geordnet den Raum irgendwie verlassen kann.
Hm. Also da hatten wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Dabei geht es ja tatsächlich darum, dass man oft als Lehrkraft, ich sag mal, die produktive Zeit plant. Und zwar oft dann minutiös und genau. Und da haben die Kinder 5 Minuten das zu machen und dann 3 Minuten dafür. Aber was man dann nicht plant, ist, wir sitzen im Sitzkreis, ich führe das Thema ein. Und der nächste Gedanke ist, die Kinder sitzen an ihren Plätzen und arbeiten.
Genau, aber genau davor, diese. Also genau in der Mitte passiert enorm viel und das kann richtig chaotisch werden und Nerven kosten, wenn es nicht geordnet und Zeit fressen, wenn es nicht geordnet ist, wenn nicht klar ist, wie die Übergänge zu gestalten sind. Und das muss mit den Kindern kommuniziert sein. Zum Beispiel, ich fange nicht an zu sagen, und jetzt räumen wir auf, weil die Kinder aufräumen ist halt irgendwie, wenn ich zu Hause meinen Kindern sage, räum dein Zimmer auf. Ist auch sehr eigenwillig, wie sie aufräumen und wie meine Vorstellung von Aufräumen irgendwie aussieht. Deswegen sage ich auch in der Schule, wir räumen die Federtasche auf, wir nehmen alle Stifte, wir prüfen, dass alle Stifte ihren Platz wiedergefunden haben, wir bringen die Hefte zur Ablagefläche, wir prüfen, dass links, rechts, oben, unten vom Tisch irgendwie nichts mehr rumliegt, wir stellen die Tür, also und auch das ist alles mit Piktogramm, irgendwie die Kinder wissen Bescheid.
Also auch ähnlich, wie wir es in der Folge mit Aman hatten, dass wir nicht sagen, du störst, sondern man sagt klar, was gerade stört.
Genau, und also, was erwarte ich konkret? Also was sind denn die Schritte, die Überschrift lautet, wir räumen auf, aber was sind die kleinen Schritte, die gemacht werden müssen, damit wir gesagt haben, wir haben aufgeräumt, und zwar erfolgreich. Das heißt, wir haben nichts liegen lassen, der Klassenraum sieht nach dem Unterricht einwandfrei aus, sodass die Lehrkraft irgendwie im Nachgang nicht alles selbst irgendwie machen muss.
Mhm.
Oder den Kindern hinterhertragen, die Hefte hinterhertragen müssen.
Gut, ich würde sagen, so wie du jetzt die ersten 14 Tage geplant hast, ist es auf jeden Fall ereignisreich und wahrscheinlich ohne, dass die Kinder das tatsächlich so mitbekommen, haben die jede Menge Systeme und Routinen zumindest angefangen zu lernen.
Ja, sie haben Selbstständigkeit gewonnen, weil wir das wirklich so routiniert, konsequent trainiert haben, so dass sie das wirklich das Gefühl haben, jetzt in der Schule angekommen zu sein, selbstwirksam zu sein, weil sie nicht irgendwie für jeden Schritt nachfragen müssen. Und so kriegen wir am Ende ja Kinder, die wirklich unterrichtet werden können, erfolgreich. Und so hat es auch keine Nerven gekostet. Wir bleiben konsequent, wir bleiben kleinschrittig, wir visualisieren ganz viel und wir versuchen mit ganz viel Geduld routiniert alles zu wiederholen, spielerisch, dass die Kinder die Zeit haben, das zu verinnerlichen. Und man muss wirklich konsequent bleiben. Also manchmal hat man das Gefühl, eine gespaltene Persönlichkeit zu haben, weil man wiederholt in aller Ruhe, was gerade von einem irgendwie gefordert wird. Man geht nochmal 3 Schritte zurück, geht diese 3 Schritte normal mit dem Kind, um das mit ihm zu trainieren und das auch noch wertschätzen. Also wir wollen die Kinder nicht klein machen, sondern es geht wirklich darum, dass wir das trainieren. Da können wir selber unterstützen. Alles, was wir visualisieren, alles, was wir für die Kinder klar und verständlich machen, sind alles Unterstützung für uns Lehrkräfte, weil das sind alles Fragen, die wir später nicht mehr beantworten müssen. Also müssen wir uns die Arbeit vorher ein bisschen machen. Währenddessen, wenn wir merken, manche Fragen ploppen immer wieder auf, dann gibt es ein Problem im System. Das muss irgendwie lokalisiert werden und überarbeitet werden, bis das System wirklich funktioniert. Und ansonsten, wenn wir merken, manche Fragen ploppen trotzdem immer wieder auf, muss man einfach überlegen oder ein neues System einführen.
Also um diesen zweiten Teil dann nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ziel ist es, so wie du deine Rolle als Lehrkraft verstehst, bist du nicht mehr die klassische Lehrkraft, sondern die Lernbegleiterin. Dein Ziel ist es eigentlich, dass du möglichst wenig eingreifen musst während des Unterrichts. Also das heißt, du bereitest den Unterricht vor mit deinem System, mit deinen Routinen und die Kinder sollen möglichst selbstständig die Aufgaben selber und selbstständig erledigen, wenn Probleme auftreten, möglichst erstmal untereinander versuchen, diese zu lösen und du wärst dann sozusagen der letzte Ansprechpartner, wenn es nicht anders zu lösen geht. Das Ganze machst du, wie gesagt, durch Visualisierung, Systeme, Routinen, Übungen und dein Ziel ist es, tatsächlich möglichst wenig eingreifen zu müssen.
Genau, ich sage es auch den Kindern, ich helfe den Kindern, es selbst zu tun. Also ich gebe mit alles, was ich habe als Lehrkraft, damit die Kinder in der Lage sind, das selbst irgendwie zu erledigen. Das ist irgendwie, ich erwarte nicht, dass die Kinder meine Gedanken lesen können, dass sie irgendwie genau wissen, was jetzt zu tun ist, sondern ich gebe vor, ich gebe so viele Möglichkeiten wie möglich, dass sie sich selbst helfen können. Und das kommt immer wieder irgendwie das Bild von der Eisverkäuferin, die müssen es am Ende schlucken. Und da trainieren wir und ich unterstütze beim Schlucken.
Dann lass uns vielleicht nochmal einen ganz kleinen Ausblick auf die nächste Folge und den letzten Teil unserer Reihe werfen. Worum wird es da gehen?
Na, im dritten Teil wollen wir uns eigentlich mit der Elternarbeit irgendwie beschäftigen, Notfälle, Konflikte, Gesundheit und Fehler, die sich vermeiden lassen tatsächlich dann.
Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Ich freue mich auf Rückmeldungen, wie immer. Solltet ihr noch Fragen haben, Ideen haben, die ihr unbedingt teilen wollt, freue ich mich auf jeden Fall. Ansonsten sage ich auch bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.